Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Simplon, Tuterrain, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, hast du die Bilder um den Jubel Friedrich Merz gesehen, als er bei der Jungen Union aufgetreten ist?
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Echt nicht? Ja. Ich war also mit Ein Tag so wunderschön wie heute wurde gesungen und die haben sie quasi als kommenden Kanzler gefeiert da. Ich war also irgendwie schon so eine bisschen vorweggenommene Kanzlerfeier, hätte ich beinahe gesagt. Aber mir ist was ganz anderes jetzt untergekommen. Ich habe irgendwie in meiner Timeline mitbekommen, dass die Junge Union ein Tempolimit für die Autobahnen fordert.
Okay, und wie hoch soll das sein?
200. 200 und aber auch, dass man 200 fahren kann, damit man in 4 Stunden von Hamburg nach München fahren kann.
Ja, super Idee.
Ja,
du hörst und siehst meine Begeisterung.
Ja, ich sehe deine Begeisterung. Ja, ich habe mich versucht, mal in die Lebenswelt reinzudenken. Klar, also wir waren ja auch mal jünger. Und ich glaube, schnell Auto gefahren bin ich auch immer gerne. Und wenn man mit 200 von München nach Hamburg fahren kann oder andersrum, ich kann ja sogar verstehen, dass man das als Wunschtraum hat. Aber ich finde das sowas völlig unzeitgemäßes. Ich weiß gar nicht, dass man das ernsthaft äußern kann.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, da stand drin, Kinder wollen auch morgens und mittags und abends zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen Eis essen. Wenn man sie lässt.
Und dann kommen genau. Die Verbotseltern, ne?
Dann kommen die Verbotseltern, mein Gott, die bösen Eltern, die ihren Kindern das Eis wegnehmen. Ja. Na klar, weil es immer darum geht, die Freiheit des einen ist die Gefährdung oder die Einschränkung der anderen. Und wenn da dauernd Menschen mit 200 über die Autobahn rasen, dann ist das einfach eine große Art von Gefährdung. Und wenn man die Statistiken, die Unfallstatistiken liest, dann liest man auch, dass der häufigste und zwar mit großem Abstand häufigste Grund für Unfälle in Deutschland ist zu hohe Geschwindigkeit.
Nur nicht angepasste Geschwindigkeit, genau.
Genau. Ja. Und 200 ist alles andere als angepasst. Also sorry to say, aber 200 ist lebensgefährdend.
Ja, ich bin ja auch eher für 300 und dann soll es aber der Lokführer fahren.
Oder von mir aus soll sie 200, 250, 300 fahren, wenn sie auf der Rennstrecke sind, aber die Autobahn ist keine Rennstrecke, Autobahn ist Infrastruktur.
Ich glaube auch für das individuelle Verkehrsmittel ist das einfach zu viel und da muss ja auch jeder das individuell beherrschen können. Ich glaube, das ist einfach nicht darstellbar. Da bin ich dann eher auf der Schiene unterwegs mit 250 oder 300, das finde ich okay und dann ist die Reisezeit ja im Prinzip auch machbar von Hamburg nach München.
Ja, zumal es ja auch nicht nur der eigene, der Blick auf deine eigenen Fähigkeiten reicht. Vielleicht bist du ja durchaus in der Lage, 200 zu fahren und bist auch fähig und beherrschst das Auto. Aber weißt du, wer da querschießt, wer da irgendwie vorne sich wie verhält und wie viel Bremsmeter hast du da noch? Also das ist ja absurd.
Aber ich finde ja, hier tut sich ja CDU und FDP wieder zusammen. Also Herr Wissing will neue Autobahnkilometer bauen, 1000. Das ist ja eigentlich quasi alles schon beschlossen für seine neue Verkehrsprognose, dass neue Autobahnen und mehr Autobahnen und breiter und noch eine Spur mehr gebaut wird, damit dann möglichst auch alle 200 fahren können. Und ich glaube, diese Kombination aus CDU und FDP in Zusammenwirkung, das ist dann wirklich Teufelszeug. Aber ich habe ja mit der Verkehrsprognose von Verkehrsminister Wissing auch noch andere Probleme. Größere sogar.
Dann leg mal los.
Hast du sie gelesen, die Verkehrsprognose 2040?
Ich habe sie nur, die fängt sehr, sehr sperrig an, weil es dann irgendwie nur um Versionen geht und wie man und Erhebungen und so weiter. Ich habe nur das Grobe, was ich gelesen habe, sagt ja eine Fortschreibung der aktuellen Zahlen übersetzt auf 2040, ohne irgendwelche anderen Einflüsse. Man schreibt die Zahlen einfach fort.
Genauso habe ich es auch gelesen. Und mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat das tatsächlich auch so gelesen. Das macht so den Eindruck, als wenn der Status quo jetzt einfach nur mal so weitergeschrieben wird. Und ich glaube, das berücksichtigt, es wird davon ausgegangen, ein bisschen Wirtschaftswachstum, der demografische Wandel wird berücksichtigt, der steigende Güterverkehr wird berücksichtigt. Aber im Prinzip ändern wir nichts an unserem Verhalten, ändern nichts. Wir führen keine Verkehrswende herbei. Wir ändern rein gar nichts. Und dann ist die Prognose für 2040 so, wie sie jetzt vom Ministerium für Digitales und Verkehr erstellt wurde. Und das ist in einem schon, wie du sagst, es ist am Anfang sperrig. Das fand ich auch. Da ist ja, wird ja viel über Transporte, wie sich das verlagert, Schiene und LKW und sowas geredet. Und aber ich finde, ein für mich als Fahrradhändler entscheidender Punkt ist natürlich nachher dann auch die Prognose für den Radverkehr.
Wo lag die denn jetzt in dieser Studie?
Naja, also in, das Bundesministerium sagt dann ja aus, dass der Radverkehr 2040 bei 11,8% sein wird.
Ja, super. Das ist ja 1,2% weniger, als wir jetzt schon haben.
Ja, das stimmt. Also, also die Prognose geht vom sinkenden Radverkehr aus. Und der Model Split ist also dann verschlechtert sich beim Richtung Radfahren. Und wenn ich jetzt die Nachrichten der letzten 12 Monate gucke, dann lese ich immer wieder die Nachrichten, dass diese Studie oder diese Erhebung ergeben hat, dass immer mehr Menschen aufs Fahrrad steigen und das Auto stehen lassen. Und das ist offensichtlich auch der richtige Trend.
Ja, es gibt ja auch beim BMDV gibt es ja auch Studien, die das belegen, dass das, was sie irgendwann mal als Ziel hatten, nämlich das Fahrradland Deutschland, dass das Bedürfnis der Bevölkerung schon tatsächlich da ist, mehr Radfahren zu können, mehr Möglichkeiten zu haben, mehr Infrastruktur dafür zu haben und so weiter. Und die Lust auf das Radfahren ist doch ungebrochen. So, und das lässt sich doch in dieser Prognose dann oder in dieser Studie jetzt nicht erkennen.
Also was ich ganz interessant finde, wir hatten uns die Tage schon mal drüber unterhalten, Uwe, du und ich. Und da hast du gesagt, naja, im Prinzip war ja vorher gar kein Alltagsradverkehr. Also in der Zeit, in der wir aktiv in der Branche sind, hat es das ja quasi nicht gegeben. Das hat es ja vielleicht mal 1950 oder 1960 gegeben, als alle noch Radfahren mussten, weil es gar keine Autos gab. Aber in der Zeit, in der wir aktiv in der Branche sind, da ist ja das Fahrrad quasi nur so Beiwerk gewesen oder Sportartikel oder Fitnessartikel, ne?
Ja, ich wollte das einfach mal ein bisschen historisch einsortieren. Also woher kommen wir? Wurde die Branche gesehen und auch wie hat das Verkehrsministerium aufs Fahrrad geguckt? Und man muss einfach verstehen, dass man bis in die Anfang der 90er war das Fahrrad ausschließlich Sportgerät. Vielleicht auch noch ein bisschen Freizeit, aber selbst das eingeschränkt. So, dann hat sich eine gewisse Alltagsnutzung auch mit eingespielt. Dann gab es auch alltagstaugliche Fahrräder. Aber deswegen hat man noch lange nicht im Verkehrssektor das Fahrrad sortiert, sondern hat das immer noch als Freizeitgerät gesehen. Und erst ab dem Anfang des neuen Jahrtausends, vielleicht irgendwie 2005, 2006, hat es vielleicht angefangen, dass man verstanden hat, dass das auch ein Verkehrsmittel ist. Und das als Verkehrsmittel zu sehen, da tut sich einfach ein lange Zeit CSU-regiertes Verkehrsministerium unglaublich schwer. Und da tut sich auch Volker Wissing schwer. Also das Verkehrsmittel Fahrrad ernst zu nehmen in all seinen Facetten und vor allen Dingen in seinen Potenzialen, das spiegelt sich ja in keiner Art und Weise wider.
Also tatsächlich in gar keiner Art und Weise, weil ich habe mir nochmal Gedanken dazu gemacht und habe dann gedacht, ja, ich stimme dir ja zu, das ist ja wirklich erst die letzten 20, vielleicht 25 Jahre, dass das Fahrrad als Verkehrsmittel so richtig an Schwung gewinnt. Und wir sind jetzt, wie du schon gesagt hast, bei ungefähr 13% Radverkehrsanteil. Der nationale Radverkehrsplan sieht ja 15% für 2030 vor. Das ist doch richtig, Uwe. Ne?
Das habe ich auch so gelesen, ja.
Genau. Und ich denke die ganze Zeit, die Politik hat quasi, ich würde mal sagen, einen ganz, ganz kleinen oder vielleicht sogar gar keinen Anteil daran, dass dieser Wert erreicht wird. Denn wenn ich mir das überlege, was die Treiber dafür sind, dass der Radverkehrsanteil steigt, also bei mir in meiner Gemeinde oder auch so andere Gemeinden, die ich beobachten kann oder auch deutschlandweit, dann sehe ich das so, dass das E-Bike wirklich für Schub im Radverkehr gesorgt hat. Weil das ist einfach das bequemere Art, Rad zu fahren für viele Menschen, die so ein bisschen gesagt haben, ach nee, ich weiß nicht, das ist jetzt zu unbequem. Ich beobachte das auch in meinem Geschäft. Das E-Bike hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen. Dann sehe ich auch, dass das Lastenrad eine Revolution gebracht hat im Transport von einfach noch mehr Gütern. Also ich kann einfach meinen Alltag anders gestalten, wenn ich ein Lastenrad zur Verfügung habe oder auch nur teilweise, wenn ich das geshared, also wenn ich so ein Sharing-Konzept nehme oder sowas. Das ist für mich der zweite ganz große Treiber. Und das dritte ist das Bike-Leasing, was nochmal richtig gepusht hat. Und wenn ich diese drei Sachen zusammennehme, dann würde ich sagen, und was hat die Politik gemacht? Von den drei Sachen erstmal nichts.
Ja, also du hast es richtig beschrieben. Und das erklärt auch ein bisschen, der Blick der Politik auf das Fahrrad ist natürlich geprägt davon, was hat sich da eigentlich getan, was hat sich entwickelt. Und erst durch das E-Bike, durch das Leasing, durch die Sharing-Modelle, vielleicht auch durchs Lastenrad, gibt es plötzlich Möglichkeiten, das Rad als Verkehrsmittel ernst zu nehmen.
Ich glaube, was ich vergessen habe, ist übrigens der Fahrradanhänger, der Kinderanhänger.
Ja,
den
gab es schon in den 90ern und zwar wirklich mit guter Pionierarbeit aus Köln. Aber was ich sagen will, ist, diesen Blick auf die Möglichkeiten und die Potenziale des Fahrrads, es hat sich einfach auch noch nicht durchgesetzt. Wir sprechen ja viel mit Abgeordneten und du warst auf der Viva Velo und hast festgestellt, dass das nicht überall bei jedem Abgeordneten angekommen ist, dass das Fahrrad einfach eine große Chance hat. Und ich glaube sogar in der Fahrradwirtschaft, wenn wir jetzt praktisch mit Industrievertretern sprechen oder auch mit Händlern, dann würde ich auch einigen unterstellen, dass sie noch gar nicht verstanden haben, dass das Fahrrad als alltägliches, als Fortbewegungsmittel, dass das einen richtigen Boom auslösen könnte, wenn sich die Bedingungen dafür verändern. Und dieses Potenzial, glaube ich, das steckt weder in der Studie des BMDV, noch steckt das sozusagen im Selbstverständnis der Fahrradwirtschaft drin. Und das müssen wir ändern.
Ich glaube auch, wir müssen da an dem Selbstverständnis der Fahrradwirtschaft arbeiten und tatsächlich hier an jeder Fahrradhändlerin und an jedem Fahrradhändler einfach nochmal auch an das große ganze Ziel zu glauben. Da bin ich dann wieder ein bisschen mehr beim ADFC. Der ADFC sagt, das Potenzial des Radverkehrs bis 2040 sehen die eher bei 45%.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, genau. Und das ist ein Ziel, da kann ich mich drauf einlassen. Also 45% bis 2045. Das mag ja sein, dass das dann nur für die Ballungsräume zutrifft, obwohl ich auch auf dem Land Potenzial für Fahrräder sehe, aber wahrscheinlich verstärkt eher da, wo Ballungszentren sind, das sehe ich schon so, aber 45% ist wirklich viel.
Naja, aber ich würde es mal anders übersetzen. Wir sind im Moment bei 13%. Und jeder kann sich vorstellen, dass in seiner Stadt, in seinem sozusagen in seiner ländlichen Region vielleicht irgendwas zwischen 10% und 15% stattfindet, gerade derzeit. Das ist aktuell der Wert. Jetzt lesen wir, Münster hat 47, Oldenburg 43, Karlsruhe 30% Radverkehrsanteil. Überlegt euch doch einfach nur, was würdet es ändern, wenn eure Prozentzahl von 10% oder 13% auf 18%, 19% hochgeht. Wie sehr sich sozusagen das Volumen und die Potenziale eurer Kundschaft verändern. So, und das ist, glaube ich, das, was man einfach machen muss. Da muss man jetzt gar nicht die ganz großen Ziele von 40%, 45% an die Wand werfen, sondern es würde eigentlich reichen, auch in, sage ich jetzt mal, strukturschwacheren Regionen, in kleineren Städten, in Ortschaften mit irgendwie, sage ich mal, insgesamt nur 15.000 oder 20.000 Einwohnern, wenn sich da der Radverkehrsanteil auf 20% erhöht, was würde das bedeuten? Und also, schon hätte man eigentlich auch wieder einen Boom selbst gemacht.
Genau, selbstgemachten Boom, wenn man dann dieses Ziel wirklich ernsthaft verfolgen würde und auch daran glaubt. Ich würde es stärker machen. Ich würde sagen, also eine Verdoppelung ist ja bei jedem dann quasi drin. Also eine Verdoppelung in Münster ist nicht möglich, das sehe ich ein. Aber
Raimund hat schlechte Karten, genau.
Raimund hat schlechte Karten. Aber wenn ich bei 12%, 13% oder 15% bin, dann ist doch eine Verdoppelung nicht unrealistisch. Wie gesagt, der ADFC spricht von 45% und das ist für die wenigsten eine Verdoppelung, sondern mit einer Verdopplung sind die meisten noch weit unter 45%.
Man merkt immer den Unterschied zwischen dem großen Optimisten Thorsten und dem sozusagen gemäßigten Uwe.
Dem gemäßigten Optimisten oder was?
Dem gemäßigten Optimisten, genau. Ja, also das sehe ich genauso.
Was ich aber ganz klar sagen muss, ne, also dieser Angriff von Volker Wissing auf uns Fahrradgeschäfte, der wird ja von den Fahrradgeschäften überhaupt nicht so wahrgenommen. Also wenn mir jemand sagt, dass ich bis 2040 keine Fahrräder mehr verkaufen darf als jetzt, sondern sogar weniger, weil er den Radverkehrsanteil einfach runterrechnet, dann ist das so ein Frontalangriff auf meine Geschäftsidee und auf mein Geschäft. Da muss ich doch komplett auf die Barrikaden gehen und es tut sich eigentlich nichts.
Da bin ich völlig bei dir. Natürlich müssen wir auf die Barrikaden gehen. Natürlich muss dagegen Sturm gelaufen werden. Mein Problem als Verbandsvertreter ist immer, dass ich das für wirkungsvoller halte, wenn das die Verbände zusammen machen, wenn das die Fahrradwirtschaft insgesamt macht. Und das ist immer ein Abstimmungsprozess. Und der ist manchmal zu langsam für eine echte Reaktion. Also da beißt sich die Katze im Schwanz und da bin ich nicht immer ganz glücklich drüber.
Na, das ist die eine Sache, aber ich bin ja dabei. Also ich glaube auch, dass es eine Verbandsreaktion geben muss von allen Verbänden zusammen, ganz sicher. Aber ich bin auch der Meinung, dass jeder einzelne Fahrradhändler und jede einzelne Fahrradhändlerin hier gefragt ist und einfach Protest machen muss. Also das geht uns doch alle an. Ich glaube, ich kenne niemanden, der da nicht von betroffen ist.
Und du würdest das vor Ort machen?
Ich würde es überall machen. Ich würde es vor Ort machen, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, ich würde es halt überall machen. Vielleicht ist das ja auch mal über den Podcast der Aufruf, da mal jetzt richtig tätig zu werden.
Aber da sollten wir vielleicht auch mal gleich unseren den Jasper befragen, der bestimmt eine Idee zu hat, wie man das eigentlich sinnvollerweise macht.
Ja, das machen wir doch mal.
Okay, bei uns im Podcaststudio Jasper Berg aus Berlin. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin der Jasper, ich bin der politische Referent. Wenn man ein bisschen englische Titel, das klingt immer gut, reinwerfen will, bin ich der Public Affairs Manager des VSF. Das heißt, ich kümmere mich um alle Public Affairs Themen, Verbändezusammenarbeit, die politische Arbeit, die Viva Velo liegt auf meinem Schreibtisch, noch so ein paar andere Randthemen. Aber eigentlich, was hier so in der Berliner Zentrale alles passiert, wandert über meinen Schreibtisch. Ich sitze direkt in der Bundespressekonferenz. Das kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Das ist dieser ganz ikonische blaue Hintergrund, auf dem immer Pressekonferenzen stattfinden. Da habe ich gerade auch einen tollen Blick drauf, findet eine Pressekonferenz gerade statt. Genau, da sitzen wir ziemlich nah am Zentrum der Macht. Gegenüber von mir ist die Spree und daneben ist dann schon der Bundestag. Und genau, hier sitze und werke ich. Genau. In einem Regel alleine. Manchmal allerdings auch mit meinem Studenten Luis, der ist bloß gerade in Brasilien. Deswegen ist es eine ziemlich spannende Situation. Wir können als VSF erstmalig in der Geschichte behaupten, dass wir ein Büro in Berlin und Rio de Janeiro haben. VSF goes international sozusagen.
Ja, wunderbar. Da sind wir weltweit verteilt. Das ist ja wunderbar. Aber wenn ich auf die Barrikaden gehen will, wie ich gerade gesagt habe, dann doch eher in Berlin, oder?
Warum möchtest du denn auf die Barrikaden gehen, Thorsten?
Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich nicht damit zufrieden bin, dass die Verkehrsprognose des Volker Wissing oder des Ministeriums für Digitales und Verkehr bis 2040 nur einen Radverkehrsanteil vorsieht, der eher kleiner ist als der jetzt reale.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist auch ein Grund, der ärgerlich macht. In der Logik des BMDV ist der Radverkehrsanteil halt fortgeschrieben und natürlich, ne, wächst sozusagen um 0,4 Prozentpunkte. Aber klar, das ist natürlich unter allem, was sich ein progressives Land vorstellt, das Radverkehr irgendwie, ja, nutzen möchte oder für seine Klimaziele nutzen möchte.
Ist es denn damit auch schon ein Hinweis, dass die überhaupt keine Ziele beim Radverkehr haben?
Ja, also das kann man jedenfalls so deuten. Ich will es mal so formulieren, dieses FDP-Ministerium beauftragt eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass wir Autobahnen ausbauen sollen. Ne? Das ist ja, also zugrunde liegt dem einfach, dass ich weiß nicht, ob das die Hörer schon gehört haben, aber dass wir 5,5 Millionen Bevölkerungszuwachs haben und diese 5,5 Millionen Menschen, die dann zusätzlich in der Bundesrepublik leben, die wollen laut dem Ministerium vor allem Auto fahren und Pakete bestellen. Das ist sozusagen der Grund, warum wir mehr Straßen, mehr Infrastruktur, mehr Schiene, was ja eine gute Sache ist, aber halt auch mehr Autobahnen brauchen. Ne? Und das ist vielleicht der Aufreger, den ich nicht gut nachvollziehen kann, weil dem zugrunde liegt dann natürlich, dass nicht nur der Erhalt der Autobahninfrastruktur und der Bundesstraßen gewährleistet wird, sondern dass tatsächlich auch ein Ausbau erfolgen soll. Ne? Und da geht es dann sozusagen ins Eingemachte, weil das bedeutet dann Ressourcenallokation. Das heißt, das vorhandene Geld ist ja endlich und das muss dann irgendwie auch in diese Autobahnen reingesteckt werden, damit sie ausgebaut werden. Und das ist, glaube ich, ein falsches Zeichen einfach, gerade jetzt.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, ich erzähle das auch immer hier vor Ort bei politischen Veranstaltungen, die Menschen fahren ja trotzdem Rad. Also die Politik macht ja alles, um das zu verhindern gerade. und die Menschen stimmen quasi mit ihren Füßen oder mit ihren Rädern ab. Der Radverkehrsanteil steigt ja stetig entgegen aller Maßnahmen, die politisch getroffen werden.
Ja, das ist verwunderlich. Da fragt man sich nur, was möglich wäre, wenn die Politik den Radverkehr tatsächlich unterstützen würde. Also die kennt es sicherlich und einige Zuhörer bestimmt auch, diese Potenzialanalyse des ADFC, wo tatsächlich irgendwie unterschiedliche Szenarien entwickelt wurden, wie sehr Radverkehr sozusagen vom Staat supportet wird. Und da sind wir bei, ich glaube, 2035 bei 45% möglich. Das ist natürlich sehr utopisch gerechnet, wenn alle Ziele oder alle Maßnahmen wirken und umgesetzt werden. Aber das sind ja dann, also 45% Radverkehrsanteil. Das ist wie Münster in Deutschland. Also Wahnsinn.
Aber Jasper, ich kann ja einen Teil nicht verstehen und das kennst du ja vielleicht auch schon von unseren Debatten und Diskussionen. Ist doch, Radverkehr ist ja günstig, schadet niemand, sondern ist gesund, ist leise, ist verbraucht keinen oder ist relativ CO2-neutral im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Was kann man denn als Verkehrsministerium dagegen haben? Also was ist denn da sozusagen der Hintergrund? Ist das dann das, was man eigentlich den Grünen vorwirft, ideologiegetrieben?
Ja, also manche, das versuche ich mal vorsichtig zu sagen, manche Zungen sagen ja, das ist ein großes Subventionsprogramm für die Bauindustrie ist, also diese Prognose, ne? Also weil halt dann irgendwie so und so viel Kubiktonnen Beton irgendwie gegossen werden für Straßen und Asphalt und aber ja, vielleicht ist es ein bisschen tatsächlich die gute alte Klientelpolitik. Ich bin vollständig bei dir, also das Mittelfahrrad wäre die günstigste Version, um die Klimaziele zu erreichen und Menschen in Mobilität zu bringen, mit zu vielen positiven Nebeneffekten, die ihr hier wahrscheinlich schon tausendfach besprochen habt, von Gesundheit bis zu bis Erreichbarkeit. Also das ist, ja, mir ist es auch manchmal schleierhaft, warum dieses wunderbare Mittel einfach kein Wert oder der Wert nicht erkannt wird.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, Jasper, eigentlich müssen wir alle tätig werden. Also ich als Fahrradhändler bin doch jetzt in der Pflicht zu sagen, ich muss jetzt um meine Zukunft kämpfen. Ich muss doch jetzt auch um mein Geschäftsmodell, Alltagsfahrräder verkaufen zu wollen, muss ich doch kämpfen. Und ich glaube, dass wenn das ganz viele machen, dass das dann schon eine Wirkung hat. Ich habe so das Gefühl, dass gerade mit dieser Verkehrsprognose 2040, die ist ja raus, und der Aufschrei, den habe ich nicht gehört. Aber ich sehe das wirklich als richtigen Angriff auf mein Geschäft und auf die Idee, wie ich mein Geschäft in den nächsten 20, 30 Jahren betreiben will. Und da muss doch eigentlich viel mehr kommen. Also können wir Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler nicht was unternehmen?
Ich glaube, ja, natürlich können Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen was unternehmen. Also wir sind ja, einmal sind wir kurz vor einer Bundestagswahl, je nachdem, wie heute Abend Tag der Koalitionsausschuss sich verhält und was so passiert, gibt es vielleicht früher oder dann später 2025 Neuwahlen. In der Vorbereitung kann man sicherlich die Abgeordneten in seinem Wahlkreis ansprechen oder die Abgeordneten, die zur Wahl stehen. Wir haben dafür unsere gute alte VSF-Toolbox hier aufgesetzt. Das heißt, wir bieten euch Fahrradhändlern Unterstützung, wie ihr in diesem politischen Diskurs treten könnt, zum Beispiel mit einer Anleitung, wie ihr Stadt- und Kommunalvertreter ansprechen könnt, was so da die Geflogenheiten sind, wie ihr mit denen ins Gespräch kommt und wie ihr dieses Gespräch vielleicht auch dokumentiert. Das gilt dann auch für die Bundestagsabgeordneten. Dort findet ihr zum Download auch die Stakeholder-Map, das heißt auch wieder so ein schönes englisches Wort. Was sind die Akteure der Verkehrswende oder im Bereich Verkehr, die bei mir vor Ort in der Stadt, in der Kommune unterwegs sind und wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Und das ist aus einer Idee, glaube ich, in eurem Podcast entstanden. Es gibt ja auch eine Vorlage für ein Anschreiben an Städte und Gemeinden, um nach dem Stand der Umsetzung der Straßenverkehrsgesetzreform zu fragen, was da schon gemacht wurde. Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, um sich aktiv einzubringen, ja.
Und eine Möglichkeit ist ja noch, jetzt, wenn der Podcast gerade rauskommt, fängt die Jahrestagung an. Und du hast einen Workshop, wo es um politische Forderungen für die Bundestagswahl geht. Und die kommt ja früher oder später, wie du gerade gesagt hast.
Früher oder später werden wir wählen, genau. Dann mache ich den politischen Workshop mit dir zusammen. Das darf ich verraten. und da werden wir politische Forderungen für uns VSF als Fachhandel aufzeigen. Das ist ein Prozess, der hat schon bei der Viva Velo begonnen im September. Da wurde nach politischen Impulsen gefragt, die Branche mitbringt, und die haben wir gesammelt und die nehmen wir jetzt mit rein und versuchen, die dann ein bisschen zu kondensieren und prägnanter zu machen. Und das ist natürlich dann der richtige Zeitpunkt, wenn man gerade das Thema Verkehrsprognose 2040 hat und das irgendwie auf das aufmerksam machen möchte, dass irgendwie daraus eine Forderung ableiten will, dann wäre das der richtige Zeitpunkt. Ich bin allerdings, das kann ich auch sagen, diese Verkehrsprognose, du hast völlig recht, es hat keinen großen Wirbel gemacht in der Szene, sage ich jetzt mal. Also es gab ein Statement vom ADFC und es gab der Professor Knie hat sich beschwert, aber so großen Wirbel hat es nicht gemacht. Ich vermute ehrlich gesagt, weil es einfach eine Studie ist, die natürlich dann durch den Umweg in den Bundeswegeplan sozusagen tatsächliche Auswirkungen hat, weil dann geht es um die Verwendung der Mittel. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ja, oder wie sehr das in Stein gemeißelt ist, weiß ich dann auch einfach nicht. Also da bin ich ehrlich gesagt unsicher.
Also du meinst, das ist so dummes Zeug, dass das keiner liest?
Ja, also die, das weiß ich nicht, ob das, ich meine, das sind 1500 Seiten, das ist ja schon, da haben sich ja Leute, haben da ja Gehirnschmalz reingesteckt, das muss man ja sagen. Allerdings ist vielleicht das schon mal so als Eingedanken, die, es wird ja von einem sehr großen Zuwachs an Transportverkehr, ne, Güter und also Güterverkehr ausgegangen. Und das beruht auf der Annahme, dass unser Wirtschaftswachstum sehr hoch ist. Anders kann man ja nicht erklären, dass sich unser Güterwachstum oder unser Gütertransport um irgendwie 30 oder 35% erhöht. Ob das so ist und ob das sozusagen die konsekutive Linie unseres Wirtschaftswachstums der vergangenen 10 Jahre mitgeht, ist auch mal fraglich. Also das ist, also ich würde sagen, es ist eine Prognose, es ist eine Studie. Am Ende des Tages muss aber der Verkehrswegeplan und alles, was daraus abgeleitet wird, eh noch in dem Bundestag, wenn der Einzelplan verhandelt wird, abgestimmt werden. Das heißt, es ist jetzt nicht, wir haben diese Studie vorgelegt und jetzt machen wir das alle so. Am Ende des Tages muss der Bundestag noch zustimmen, was die Verwendung der Mittel betrifft. Und ich glaube, da ist dann, das kann ein gutes Korrektiv sein.
Also was mich stört daran und da jetzt vielleicht die Frage an den Politikwissenschaftler, in all dem, das ist ja eine Studie, ist ja nur eine Grundlage für die Arbeit, aber ich vermisse komplett die Lenkungsfunktion, die ein Ministerium ja auch hat. Also will man eigentlich, dass Verkehrsströme in Zukunft fließen? Wie will man eigentlich, dass Menschen sich von A nach B bewegen und nach C? So. Und hat denn ein Ministerium nicht auch die Möglichkeiten, lenkend einzugreifen und hat es nicht auch die Aufgabe dazu?
Würde ich ohne Zweifel sagen, ja. Also das ist auch, glaube ich, eine der großen Schwachstellen dieser Studie, dass es alles postuliert als, und es wird als gegeben hingenommen, aber es findet keine Moderation sozusagen der einzelnen Faktoren statt. Das ist auf jeden Fall ein Fehler des Ganzen. Allein jetzt, wenn wir jetzt mal runter vom Radverkehr gehen, aber ein Tempolimit zum Beispiel oder das Dieselprivileg, wenn die Sachen abgeschafft werden, also Tempo für, ne, also 120 km/h auf der Autobahn oder das Dieselprivileg abgeschafft wird, dann hat das natürlich ganz konkrete Veränderungen. Und diese Möglichkeiten der Veränderung müssten eigentlich auch in der Studie sein, damit wir ein bisschen die Pfade sehen. Die Studie ist allerdings, der Gedanke bei dieser Studie oder das, was der Minister Wissing zu dieser Studie sagt, ist, dass es eine Provisum-Studie, so nennt er das, vielleicht ist das verstehende Wort dafür, ich kannte es nicht, aber das ist praktisch eine Provisum-Studie, das heißt, wir gucken jetzt auf alle Fakten und das ist sozusagen der erkennbare Weg. Dahin geht es. Das ist die realistische Entwicklung, wenn wir uns den Fakten zugrunde legen. Das ist sozusagen seine Denke.
Gut, jetzt bleibe ich nochmal bei der Lenkungseigenschaft. Eine Kritik an Politik war schon immer und finde ich auch immer berechtigt, mal in andere Länder zu gucken, in andere Systeme zu gucken und zu gucken, wie funktioniert denn dort was und wie kann das denn auch bei uns möglicherweise anders funktionieren. Und es gibt die Kritik, dass man nicht interdisziplinär geguckt hat. Also die Studie strotzt doch davon, nur aus diesem Bereich Verkehr zu gucken und die Sachen vorzuschreiben, aber nicht quer zu gucken mit anderen Politikbereichen. Also das Erste, was mir natürlich einfällt, ist Klimaschutz. So, und das gehört doch in der Zwischenzeit zur Aufgabe von allen Ministerien auch interdisziplinär zu schauen und Einflüsse aus anderen Bereichen mit zu beachten, weil ein Verkehr einfach einen massiven Einfluss auf Emissionen zum Beispiel hat.
Ja,
also fehlt doch komplett.
Ja, also beziehungsweise die Emissionen spielen eine Rolle, weil es gesagt wird, dass bis 2040, keine Ahnung, 3/4, das ist mal so in den Raum gestellt, 3/4 E-Autos fahren und wir 77% weniger Emissionen dann 2040 haben. Das ist aber natürlich, also ob das so ohne, da sind wir auch wieder ohne irgendeine Lenkung stattfindet, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber klar, also auch da volle Zustimmung. Natürlich müsste das Ministerium, wenn es eine umfassende Studie mit einer Verkehrsprognose 2040 aufstellt, eigentlich mit anderen Ministerien reden und sozusagen alles mit einbeziehen und dann mit unterschiedlichen Pfaden vielleicht, was vielleicht auch für welche Mittel welche Wirkung haben oder welche Wirkung haben können. Aber das ist ja nicht die Denkweise dieses von der Verkehrsprognose 2040. Also das ist ja ein In-House-Ding, was das Verkehrsministerium oder das Ministerium für Digitales und Verkehr erstellt und für sich nutzt, um damit dann Politik zu betreiben. Also die Message ist ja klar. Also wir haben hier eine Studie, wir brauchen 2040, haben wir 5 Millionen Autofahrer mehr auf den Straßen. Das heißt, wir brauchen mehr Straße. Und das ist ja die Message, die am Ende bei dem Produkt rausspringt.
So, und dagegen müssen wir kämpfen und jetzt müssen wir mal konkret werden. Ich will das jetzt mal so ein bisschen zum Abschluss bringen, weil zwei Sachen sind für mich noch wichtig. Also der Aufruf tatsächlich, sich an seine politischen Abgeordneten zu wenden und vor Ort mal richtig Stimmung zu machen. Dafür hast du die Toolbox schon angekündigt. Ich glaube, da machen wir gleich noch was zu. Und das Zweite wäre jetzt vielleicht, das ist mir vorhin spontan eingefallen, als du den Workshop erwähnt hast, Jasper, wer nicht bei der Jahrestagung dabei sein kann, wer nicht in dem Workshop dabei sein kann, der kann uns ja einfach auch eine E-Mail schreiben mit seiner politischen Forderung und wir bringen die einfach mal mit in den Workshop mit ein. Jasper, was hältst du davon?
Ja, finde ich einen knaller Move. Schickt gerne politische Forderungen an politik@vsf-mail.de. Dann nehmen wir die mit rein und würden die einfach mit in den, ich würde sagen, wir nehmen die einfach mit in den Workshop mit rein und stellen sie in den Prozess. Ne? Dann können die an den Tischen sozusagen selbst von den Teilnehmern mit bearbeitet werden. Das finde ich gut, ja.
Genau, okay, dann machen wir das so und dann würde ich sagen, mal schönen Dank für diesen auch ausführlichen, tiefen Einblick nochmal in das Papier vom Ministerium und wie das alles so zusammenhängt und wie gesagt, es ist nicht in Stein gemeißelt, das ist nur eine Idee, wie es sein könnte. Also wir müssen jetzt aktiv kämpfen, glaube ich, damit sich das ändert.
Und das machen wir. Also die Toolbox nochmal für alle Zuhörer auf www.vsf.de und dann im, ich glaube, Top-Thema Politik heißt es und da gibt es die Unterlagen, die bestehen zum Download. Wenn Interesse an Studien besteht, wir haben noch einen Haufen voller Studien, auch da einfach eine Mail an mich, politik@vsf-mail.de und sagen, was man braucht und dann können wir sicherlich so ein bisschen sukzessive helfen, bis die Studien tatsächlich dann aufbereitet sind.
Vielen Dank, Jasper.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Uwe, naja, okay, jetzt haben wir Jasper gehört, jetzt haben wir das alles so wahrgenommen und haben auch irgendwie die Maßnahmen, die wir unternehmen können. Ich denke mal so, bevor ich jetzt zu sehr gefrustet bin, da gehe ich doch einfach in meinen Laden und verkaufe Fahrräder. Das ist doch eigentlich auch schon die richtige Arbeit.
Ja, das kann ja überhaupt nie verkehrt sein, zumindest nicht aus unserer Perspektive, weil da sind wir ja schwer dafür, das können wir sagen. Und natürlich will ich auch den Blick auf die Fahrradwirtschaft behalten, also was, da geht's ja nicht nur um Verkehr, sondern um Fahrradwirtschaft, was fördert den Verkauf und den Vertrieb von Fahrrädern und tatsächlich muss man natürlich auch eingestehen, das wissen alle, Infrastruktur gehört da unbedingt dazu.
Ja, aber es ist mir eigentlich also egal, ob da Infrastruktur ist und wie die Politik tickt, ich habe einfach Bock, Fahrräder zu verkaufen, weil ich das für das Richtige halte und dann mache ich das und kann mich auch keiner bremsen.
Soll glaube, auch niemand, dich soll niemand bremsen.
Und, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, das können wir doch alle machen und das ist doch, macht doch Spaß, Fahrräder zu verkaufen und dann machen wir es einfach und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben.
Und reparieren natürlich, nicht vergessen.
Reparieren natürlich und auf die Straße bringen und dass die Leute Fahrrad fahren.
Ja, sehr gut.
Pack das mal in dein Topcase.
Thorsten, ich habe, glaube ich, zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, einen super Topcase.
Okay, was hast du?
Postkarten. Oldschool-Postkarten.
Ja, ich kenne die. Also ich habe die mal gesehen. Ich habe die bei euch im Büro mal gesehen. Das sind so Postkarten, wo vorne so Forderungen zum Radverkehr oder Forderungen draufstehen und die man auf der Rückseite frei benutzen kann, oder?
Genau, politische Postkarten, die man dann auch absenden kann und an unser Hauptstadtbüro schicken kann, damit wir ein bisschen Rückendeckung kriegen und mit gesammelten Postkarten dann auch, was weiß ich, in den Ministerien auftauchen können oder bei Bundestagsabgeordneten und sagen können, guck mal hier, da haben ganz viele Menschen gesagt, dass sie zum Beispiel lückenlose Radwegenetz für Deutschland fordern oder mehr Platz fürs Fahrrad oder Regelgeschwindigkeit Tempo 30 innerorts und so weiter.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Aber was man auch damit machen kann, finde ich, dass wenn man seine Lokalpolitiker anschreibt, dass man einfach die Postkarte dazu nimmt. Wenn man nur mal eben 5 Sätze an seinen Lokalpolitiker schreiben will, das hast du so gut gemacht oder da musst du nochmal nachschärfen, dann kann man gleich vorne drauf die politische Forderung haben und hinten drauf nochmal das Lob oder die Anregung.
Immer an den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.
Genau, auch dahin.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, du hast mal hier von deinen Ortlieb-Fahrradtaschen erzählt. Und hast du eigentlich auch was, was gar nichts mit Fahrrad zu tun hat von Ortlieb?
Ehrlich gesagt habe ich das nicht, sondern meine Sachen von Ortlieb sind alle, haben alle mit dem Fahrrad zu tun.
Es gibt ja die Velocity von Ortlieb. Kennst du die Tasche?
Nur bei Kollegen habe ich die schon gesehen. Ich selber ja,
man sieht sie häufig, finde ich. Also mir fällt sie immer mal wieder auf, weil ich sehe im Flughafen, ich sehe sie bei Studenten, ich sehe sie bei Schülern, die normal zur Schule fahren damit. Und dabei ist das ja eigentlich gar keine richtige Fahrradtasche, beziehungsweise ein bisschen so wie Fahrradkurier, ne? Also so auf dem Rücken getragen, ohne Befestigung am Fahrrad. Aber ich finde die Velocity deswegen eine super interessante Tasche.
Ja, ich nehme mal an, wir werden sie vor allen Dingen am Wochenende auf unserer Jahrestagung ganz oft sehen werden.
Ja, wahrscheinlich genau. Wieder zuhauf, genau. Also Velocity hier nochmal der heiße Scheiß von uns, weil es einfach eine tolle Tasche ist in 3 verschiedenen Größen. Ich finde die Velocity deswegen interessant, weil man ganz normale Sachen und ganz normale Kunden in seinen Fahrradladen kriegen kann, weil man irgendwie so ein bisschen Lifestyle- und modemäßig unterwegs ist.
Ja, und das ist im Moment, glaube ich, auch sehr angesagt und trifft dann auch jüngeres Publikum. Also ich glaube, das ist, glaube ich, total cooles Produkt dafür.
Also wenn du als Händlerin oder Händler die Tasche noch nicht im Programm hast, Velocity, guck dir das mal an. 3 verschiedene Größen, 17, 23 und 29 Liter und 2 verschiedene Farben und auf jeden Fall ein absolutes Trendprodukt. Und es lohnt sich, die mal im Laden auszustellen und mal eine neue Kundenzielgruppe zu erarbeiten.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
So, wenn du jetzt heute den Podcast gehört hast, dann ist die Jahrestagung quasi schon in vollem Gange oder zumindest morgen, je nachdem, wie schnell du gehört hast. Und beim nächsten Podcast, da bringen wir dir die interessantesten und besten Themen von der Jahrestagung mit in den Podcast.
Und wir werden ganz, ganz gut zuhören.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.